Liebe Zuhörer, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, ist für viele Christen im wahrsten Sinne des Wortes ein Buch mit 7 Siegeln. Nicht wenige Christen tun sich damit schwer, die Inhalte dieses Buchs zu verstehen und einzuordnen. Daher möchten wir vom FTH Podcast Ihnen heute ein paar Verständnishilfen zum Umgang und zur Auslegung der Offenbarung geben. Und einer, der in diesem Gebiet ein Experte ist, ist Joel White. Er ist Professor für Neues Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und er hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte intensiv mit der Offenbarung befasst. Ich verspreche Ihnen einige hilfreiche Erkenntnisse im Umgang mit der Offenbarung. Viel Freude beim Zuhören. Jetzt sitzt er mir hier gegenüber. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei mir im Studio, Professor White.
Danke.
Herr White, was begeistert Sie am letzten Buch der Bibel, der Offenbarung? Warum beschäftigen Sie sich so gerne und so intensiv mit der Offenbarung?
Das kam eigentlich über Umwege ein bisschen. Also eigentlich ist mein Gebiet eher Paulus und insbesondere auch das Alte Testament im Neuen Testament. Also dort, wo Zitate und Anspielungen kommen. Und die Offenbarung ist eigentlich davon übersät. Also es gibt überall so Hinweise, Verweise auf alttestamentliche Themen und Bilder. Und so bin ich über diesen Weg an die Offenbarung gekommen. Ich dachte auch, das könnte für unsere Studenten immer wieder ein Angebot sein, weil das Buch so umstritten ist. Aber eben, dann habe ich mich damit von dieser Seite stark beschäftigt und immer mehr fand ich dann den Zugang dazu.
Apropos Zugang, für nicht wenige Christen ist der Zugang zu diesem Buch schwer. Viele Christen tun sich mit diesem Buch schwer und besitzen ein zwiegespaltenes Verhältnis zur Offenbarung. Auf der einen Seite ist sie natürlich faszinierend durch das, was sie uns beschreibt, auf der anderen Seite für viele so unverständlich, dass man lieber ganz die Finger davon lässt. Können Sie als Experte das nachvollziehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, genauer würde man sagen, vielleicht ist es polarisiert. Es sind diejenigen, die begeistert sind, die finden das überhaupt faszinierend und alle anderen haben Angst davor. Ja. Also diese Zwiespalt verstehe ich wirklich auch gut. Die Bilder sind zunächst einmal manchmal störend und beängstigend. Aber nicht nur, es sind sehr tröstliche Bilder drin, nur die Betonung ist oft nur auf das, was auf Gericht und die verschiedenen Plagen und so weiter. Aber ja, dieses Buch ist zunächst einmal schwer aufzufassen und zu verstehen. Es ist eine ganz andere Art von Literatur und dafür braucht man einen anderen Zugang,
ja. Jetzt haben Sie eben schon angedeutet, dass die Offenbarung zu einer bestimmten Art von Literaturgattung gehört, nämlich der sogenannten Apokalypse. Was zeichnet diese Gattung aus und warum ist das wichtig, im Umgang mit der Offenbarung zu wissen?
Ja, zunächst einmal ist es ganz wichtig überhaupt, wenn wir mit biblischer Literatur, wie auch bei jeder Art von Literatur, wenn wir damit richtig umgehen wollen, dass wir wissen, was für eine Gattung das ist. Das ist normalerweise auch kein Problem, also innerhalb des eigenen Kulturkreises oder Kulturraumes hat man ein instinktives Gespür dafür. Ich verwende immer das Beispiel davon, dass wenn ein Deutscher manchmal eine Geschichte hört und das beginnt mit "Es war einmal", dann wundert er sich, es stört ihn auch plötzlich nicht, wenn da Schweine oder Wölfe vorkommen, die dann reden oder wie auch immer. Dann weiß er instinktiv, dass es ein Märchen ist und dass es nicht ein Bericht ist, wo man jedes Wort auf die Waagschale liest. Ähnlich ist es bei der Gattung Apokalypse. Also hier haben wir es mit vielen Bildern zu tun, mit fantastischen Gestalten. Es ist eine Art, die Realität, wie Gott sie auffasst, darzustellen. Also die grundlegende Idee der Apokalypse ist gerade das, was wir sehen in der Offenbarung. Einer wird hinauftransportiert oder visionär irgendwie dorthin gebracht, wo Gott ist, und er sieht die Welt dann von seiner Perspektive. Aber das wird immer in Symbolsprache, in Bildern vermittelt, die man nicht einfach so wortwörtlich lesen darf. Das wird vielleicht viele Leser schon stören, denn gerade da hat man immer gehört, da muss ich die Offenbarung aufnehmen als wörtliche Rede. es sei denn, es geht wirklich nicht, dann, und da gibt es ein paar Zahlen zum Beispiel, wo Dinge in einer Stunde geschehen, das hat sicherlich symbolische Bedeutung. Aber das ist eine Regel, die man an diese Literaturgattung heranbringt, die dort gar nicht hingehört, würde ich sagen.
Das heißt, viele Missverständnisse könnten schon im Vorfeld vermieden werden, wenn man sich dessen bewusst ist im Vorfeld.
Ja, tatsächlich, ja.
Jetzt geben Sie Ihren Studenten im Unterricht 4 hermeneutische Schlüssel, also Auslegungsprinzipien in der Beschäftigung mit der Offenbarung mit. Und ich glaube, unsere Zuhörer sind sicherlich dankbar für Hilfestellungen im Umgang mit der Offenbarung. Den ersten Schlüssel, den Sie Ihren Studenten mitgeben, könnte man wie folgt nennen. Beachte den symbolischen Charakter vieler Elemente, insbesondere von Zahlen. Was bedeutet das und können Sie das vielleicht auch in einem Beispiel verdeutlichen?
Ja, sehr gerne. Das schließt gut an dem, was wir gerade gesagt haben über die Gattung der Offenbarung als Apokalypse, das mit vielen Symbolen, auch symbolischen Zahlen hantiert wird. Ein Beispiel, das berühmteste Beispiel ist natürlich 666, wo man in unserer Zeit immer wieder mit verschiedenen Weltregierenden in Verbindung bringt, sei es jetzt Donald Trump oder je nach politischer Überzeugung vielleicht Joe Biden oder immer aus der Perspektive ein bisschen der Hörer ein bisschen anders. Und man rätselt einfach herum und fragt sich, was hat sich oder woher kriegen wir irgendwelche Hilfen, um sowas wirklich etwas zuverlässiger zu deuten. Und es hilft in diesem Fall zu wissen, dass in der Antike sehr viel mit Zahlensymbolik gemacht wurde. Also Buchstaben damals dienten als Zahlen. Die hatten keine eigenen Ziffer wie wir. Sowohl in Griechisch als auch im Hebräischen haben dafür die Buchstaben verwendet. Also Alpha ist 1 und Beta 2 und Gamma 3 und so weiter. Das lädt regelrecht dazu ein, dass man dann überlegt, was ist die Zahl eines bestimmten Wortes. Und das haben sie damals gemacht. Und die beste These, und das klingt vielleicht ein bisschen fantastisch, aber eigentlich sind die Neutestamentler recht einig, dass die Zahl 666 etwas mit Nero zu tun. Tatsächlich, wenn man die hebräischen Buchstaben für Kaiser Nero nimmt, und wir haben Inschriften, wo das tatsächlich so steht, auch auf Hebräisch, dann kommt man auf eine Zahl von 666. Das heißt, hier wird durch die Zahl vermittelt, nicht genau, wer diese Person ist. Also ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir sagen, okay, es handelt sich um Kaiser Nero. Aber die Botschaft ist, wir haben gesehen, wie Nero ist und jetzt müssen wir aufpassen, wenn in Zukunft solche antigöttliche Figuren aufkommen. Es muss nicht auch nur einer sein, das hat Johannes in seinem Brief gesagt. Ja, ihr habt gehört, dass der Antichrist in die Welt gekommen ist, aber ich möchte euch sagen, es sind viele Antichristen unterwegs. Ja, also das ploppt immer wieder auf. Solche antigöttliche Personen oder Regierungen, das wird meines Erachtens am Ende auch bestimmt schlimmer. Aber irgendwie sollen wir Weltpolitik an diesem Maßstab messen. Also wir sollen aufpassen, wenn Menschen an die Macht kommen, die sich an die Stelle Gottes setzen zum Beispiel. Und da müssen Christen dann wirklich aufpassen und ja auf der Hut sein.
Das heißt, die Zahl 666 meint jetzt nicht den einen Großen, der danach kommen wird, oder nicht nur, sondern ist repräsentativ eben für Nero, der in der Zeit der ersten Christen sozusagen der Antichrist war für die damalige Zeit. Und es werden Leute kommen, die sozusagen in seine Fußstapfen treten.
Ja, tatsächlich. Und natürlich wissen wir aus der Offenbarung Kapitel 13, dieses Tier hat 4 Gesichter, ne? Also Löwe und Bär und Panther. Und ein ungeheures Gesicht, so ungefähr heißt es. Und wenn wir dann schauen in das Buch Daniel, dann merken wir, das sind 4 Tiere dargestellt. Kapitel 9, ein Löwe, ein Panther, ein Bär und so ein ungeheures Wesen. Und die stehen für Weltreiche. Ja? Das heißt, der Autor der Offenbarung will uns sagen, wir haben es mit einem überzeitlichen Gestalt zu tun, die hinter allen Weltreichen steht. Ja, so würde ich es interpretieren. Und natürlich wird das am Ende, ich glaube, dass die Offenbarung das andeutet, dann zu einer großen Auseinandersetzung kommen. Aber auch in der Geschichte ist das immer wieder eine Gefahr.
Mhm. Sie deuten damit schon den nächsten Schlüssel an, den Sie den Studenten weitergeben zur Auslegung der Offenbarung, nämlich suche in erster Linie nach Parallelen und Bezügen zum Alten Testament.
Ja.
Können Sie das erklären und veranschaulichen?
Genau. Also ich merke, in vielen populären Abhandlungen von der Offenbarung ist der Weg ein anderer. Und zwar, man kann es in etwa so sagen, wenn mir etwas unklar ist, dann schaue ich nach der Zeitung und lese nach und versuche herauszufinden, was es bedeutet. Also ich gehe direkt zu meinem eigenen Kontext sozusagen und sage, okay, hier haben wir ein Symbol, könnte das China sein oder Donald Trump wieder oder wer ist hier gemeint oder was, welcher Krieg, welcher Schauplatz in meiner Zeit. Und das ist ein Kurzschluss. Natürlich müssen wir auch Text anwenden, auch in unserer Zeit. Aber der bessere Weg ist ein anderer, nämlich wenn mir etwas unklar ist, wo ich Fragen habe, dann soll mein erster Impuls sein, wo gibt's Ähnliches im Alten Testament? Und dann komme ich drauf. Ja, wir haben schon erwähnt mit den Tieren in Daniel, mit den vier Pferden in Kapitel 5 und mit vielen anderen Bildern, mit den Heuschrecken oder heuschreckenartigen Kriegern in Offenbarung 9. Es kommt direkt, also wir haben eine Heuschreckenplage mit ähnlichen Beschreibungen in Joel Kapitel 2. Das heißt, immer wieder werden diese Bilder aufgegriffen vom Alten Testament. Und so müssen wir etwas längeren, aber, glaube ich, fruchtbareren Weg gehen, nämlich zuerst fragen, was hat das im alttestamentlichen Kontext bedeutet und was will Johannes jetzt anbringen oder heranbringen, um seine Darstellung zu beleuchten. Ja? Also nicht der Kurzschluss, was bedeutet es jetzt in meiner Zeit, sondern warum hat Johannes dieses Bild aus dem Alten Testament aufgegriffen, was will er damit verwenden? Das ist der erste Schritt.
Hierzu hätte ich zwei Fragen. Ist das auch ein fruchtbarer Erklärungsansatz dessen, wer die große Hure Babylons ist? Weil das ist so ein Phänomen, das mir in Gesprächen immer wieder vorkommt, was so sehr umstritten ist. Wer könnte damit gemeint sein?
Tatsächlich, ja. Also natürlich haben wir im Hintergrund bei der Hure Babylons nicht ein bestimmtes Bild, aber im Alten Testament wird die Huren irgendwie mit den anderen Göttern in Verbindung gebracht. Es wird Israel immer vorgeworfen, sie verkehren mit Huren und gemeint sind die anderen Götter der Umwelt. Und wenn wir das mit aufnehmen, dann merken wir, okay, hier sieht Johannes ein politisches System vielleicht, das wirklich auch antigöttlich ist. Und das ist natürlich im Kontext von der Offenbarung zunächst mal Rom, die gerade unter Domitian beginnt oder erst recht bei Nero zuerst, sich an die Stelle Gottes zu stellen, Gottes Anbetung einzufordern, eine antichristliche religiöse Politik auch beginnt einzusetzen und durchzusetzen, eine brutale Wirtschaft, die wirklich Menschen wie Vieh behandelt und solche Dinge. Das heißt, für Johannes ist das Römische Reich und natürlich ist es dann in Ordnung und angebracht zu fragen, was soll das in unserer Zeit auch sein oder was könnte vergleichbar sein. Aber es einfach so zu lesen, als wäre Johannes unmittelbar daran interessiert, uns zu sagen, wie es in unserer Zeit ist und wir überspringen die ganze Geschichte, das geht nicht.
Heißt das, man sollte vielleicht mit dem Grundverständnis auch an die Offenbarung herangehen, dass es nicht immer nur gemeint ist, das wird einmal in der Geschichte so kommen, sondern dass es sich zyklisch wiederholt und am Ende quasi zuspitzt?
Genau.
Also weil wenn ich mir vorstelle, in der NS-Zeit gelebt zu haben, dann kann ich mir nachvollziehbarerweise gut vorstellen, dass viele das Nazi-Regime damit identifiziert haben.
Genau.
Und doch ging die Geschichte ja weiter. Also das scheint sich ja zyklisch zu wiederholen und womöglich zuzuspitzen, ähnlich wie vielleicht Jesus das mit den Geburtswehen beschreibt.
Ja, genau, das sehe ich genauso. Und eigentlich sind diese sieben Zyklen vielleicht ein Beweis dafür, die sieben Siegeln und Posaunen und Schalen. Typisch wird das als eine lineare Geschichte gelesen. Ich lese es tatsächlich eher zyklisch. Das heißt, es zeigt uns, dass Dinge immer wieder passieren. Und man hat das Gefühl, es wird so langsam etwas aufdringlicher, vielleicht bedrohlicher gegen Ende. Aber gerade darin sehe ich einen Beweis, ist vielleicht übertrieben, aber ein Indiz dafür, dass das zyklisch gelesen werden kann.
Mhm. Vielen Dank. Der dritte Schlüssel, den Sie Ihren Studenten mitgeben zur Auslegung der Offenbarung, lautet: Ignoriere nicht den Unterschied zwischen Visions- und Referenzebene. Was verbirgt sich hierhinter?
Ja, sehr gute Frage. Und ich merke, in der Vorlesung bin ich immer wieder dabei, das noch einmal zu betonen. Wir sind es irgendwie gewohnt, wir lesen und denken, was bedeutet dieses Bild, diese Darstellung jetzt im Hier und Jetzt? Das ist die Referenzebene. Die andere symbolische Ebene ist das, was beschrieben wird. Eine Heuschreckenplage oder die Hure Babylon oder die 144.000, die auf dem Berg Zion versammelt sind. Und zunächst einmal will ich dazu anhalten, wirklich genau dieses Bild zu untersuchen und nicht zu schnell zur Anwendung zu kommen. Denn tatsächlich kann man nicht einfach so sagen, okay, es steht so im Bild, es muss 1:1 übertragen werden auf die Realität. Bleiben wir bei den Heuschrecken. Also oft kann mich erinnern, in meiner Jugend, viele Hörer werden sich an Hal Lindsey erinnern, der eben Bücher in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts darüber geschrieben hat, wie das jetzt alles kommt mit Nahen Osten und Kaltem Krieg und so weiter. Und er meinte, das ist der Versuch von Johannes, einfach moderne Kriege zu zeigen. Also das ist ein typisches Beispiel. Also das geht direkt auf die Referenz.
Quasi Hubschrauber.
Ja, genau. Und denke ich, nein. Also zunächst einmal gehen wir zurück nach Joel, wir schauen das an. Und Heuschreckenplage ist einfach ein Gerichtszeichen Gottes, ein wirklich furchtbares Gerichtszeichen. Und das ist das, was Johannes sagen will. Also ich bleibe bei der symbolischen Ebene und frage mich, was soll es bedeuten? Und dann frage ich in zweiter Instanz, wie soll das übertragen werden in meiner Zeit?
Ja. Mhm. Wir kommen zur vorletzten Frage und damit zum vierten Schlüssel der Auslegung, der da lautet: Beachte, dass deine Auslegung auch für die Erstleser, also die damaligen Empfänger von Johannes, verständlich sein muss und ihnen praktische Hilfe bieten konnte.
Ja, ein bisschen haben wir das auch schon angedeutet. Bleiben wir dann bei diesen Kriegern oder Hubschraubern oder wie auch immer. Wir vergessen, wenn wir das machen, solche Auslegungen, dass überhaupt keinen Sinn ergeben hätte für die Erstleser. Johannes hat nicht an 7 Gemeinden in Hessen im 21. Jahrhundert geschrieben. Damit leugne ich nicht, dass Gottes Wort für uns auch hier in Hessen im 21. Jahrhundert relevant ist, dass wir es auch anwenden sollen. Aber wir müssen zunächst einmal dabei bleiben, Johannes hat es an Gemeinden damals im 1. Jahrhundert geschrieben. Und das heißt, es muss für sie auch einen Sinn ergeben haben. Und wenn sie einfach Berichte bekommen hätten, so nach dem Motto, liebe Hörer und Leser, ich weiß, dass es euch schlecht geht, aber keine Angst, in 2000 Jahren passiert dies oder jenes. Ich weiß nicht, wie viel Trost sie daraus bekommen hätten. Ne? Dieses Wort, dieses Buch ist für sie relevant gewesen. Es sollte sie in ihrem Alltag auch helfen. Das fällt immer wieder auf, wenn man die Offenbarung liest. Johannes beschreibt all diese Dinge und sagt seinen Lesern, bleibt mutig, bleibt dran im Glauben, habt keine Angst. Also es soll für sie auch in ihrer Situation ihnen helfen, zurechtzukommen mit den Herausforderungen, vor denen sie jetzt stehen. Ja.
Damit kommen wir zur letzten Frage. Was hat die Offenbarung jetzt ganz konkret mit mir als Christ im 21. Jahrhundert zu tun? Warum sollte ich mich mit diesem biblischen Buch beschäftigen, so kompliziert es auch sein mag?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Wiederum, wenn ich mich in die Situation der Erstleser versetze und merke, wie es ihnen ging, ja, mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen hatten. Das waren Herausforderungen, die mit Politik zu tun hatten. Also dieses römische Reich, das sich an die Stelle Gottes setzen wollten. Wirtschaftliche Herausforderungen, die damit zusammenhängen, dass Christen aus dem öffentlichen Leben, wirtschaftlichen Leben gedrängt worden sind. Zum Beispiel war es einfach Teil des Alltags, wenn du ein Arzt bist, dann gehörst du dem Ärztekammer an. Und damals hieß das, dann musst du bei den Treffen auch Opfer bringen zu dem Gott Asklepios, der Schutzgott der Ärzte zum Beispiel. Und solche Dinge stellten wirklich reale Herausforderungen für sie. Es gab Ideologien, die sie alle verwirrt haben. Also das sind die gleichen Dinge, die uns in unserer Zeit begegnen. Und ich finde es wichtiger für das Hier und Jetzt, dass wir nicht, dass wir sagen, okay, wie weit sind wir jetzt in der Endzeit vorangeschritten? Das können wir ja nicht wissen. Aber wir können uns fragen, wo kommen diese Dinge vor in meinem Alltag? Ideologien, die mich von Gott abbringen wollen, Machtansprüche vom Staat, die eigentlich über das hinaus, was die Rolle des Staates eigentlich sein soll. Und dann bin ich auf der Hut und ich kann den Weg besser durch die wirklich großen Gefahren unserer Zeit auch hindurchfinden.
Gibt es für Sie abschließend so etwas wie einen Schlüsselvers, der die Kernbotschaft der Offenbarung für Sie treffend zusammenfasst?
Für mich ist der Schlüsselvers der ganzen Offenbarung Offenbarung 11,15. Das Reich dieser Welt ist geworden das Reich Gottes und seines Lammes. Und er wird regieren für ewig und ewig. Das ist die Botschaft, ja. Wir leben jetzt in einer zwiespältigen Lage. Satan regiert noch sozusagen in dieser Welt. Er hat viel zu sagen. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern Gott kommt, Christus kommt und wird dann regieren. Und dieses Buch der Offenbarung ermutigt mich, ganz nah bei ihm zu bleiben, mich nicht verwirren zu lassen und nicht irgendwie verzagt zu werden, weil er wird siegen. Und er gibt mir jetzt auch die Kraft und die Weisheit und vor allem seinen Geist, damit ich meinen Weg finde in schwierigen Zeiten.
Herr Professor White, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen vielmals und herzlich für dieses sehr interessante und, wie ich finde, aufschlussreiche Gespräch über das Buch der Offenbarung. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit gottesreichen Segen und auch Ihnen als unseren Zuhörern. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.